HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch heute mit dem Direktor des Museums Sinclair-Haus in Bad Homburg, Johannes Jansen. Gastgeber ist Alf Menzer. Johannes Jansen leitet das Sinclair-Haus seit 2012 und hat das Museum in unmittelbarer Nähe zum Bad Homburger Schloss zu einer kleinen, aber feinen Adresse für immer wieder aufregende, spannende und überraschende Kunsterlebnisse gemacht. Klein, aber fein, Herr Jansen, kann man das sagen oder empfinden Sie das als Ehrenrufe?
Nein, überhaupt nicht. Also da stehen wir zu. Das ist Teil unserer Profilierung, dass wir genau das auch sagen. Klein, aber fein. Bei uns kann man das wirklich sehr konzentrierte und wirklich intensive Kunsterlebnis haben.
Wie klein, wie groß ist Ihr Ausstellungsbereich eigentlich?
Naja, also ich weiß jetzt keine Quadratmeter, da verweigere ich mich immer, aber es sind 7 schön geschnittene Ausstellungsräume, in denen Sie sehr schöne Rhythmen setzen können.
Rhythmen heißt wie viele Ausstellungen im Jahr?
3 Ausstellungen pro Jahr machen wir.
Und das Besondere am Sinclair-Haus ist, dass sich jede Ausstellung auf irgendeine Weise mit dem Thema Natur auseinandersetzt. Da könnte man jetzt sagen, naja, Naturmalerei, Landschaftsmalerei gab es immer schon, genauso wie es auch immer schon Künstler gab, die es raus in die Natur gezogen hat. Aber was macht das Thema für Sie interessant?
Naja, also das Thema ist erstmal sehr, sehr weit zu fassen bei uns. Es ist nicht einengend, sondern eher, ich empfinde es eher als konzeptionelle Erweiterung für uns. Ich finde es deshalb so spannend, weil wir immer den Menschen in Beziehung zu jedem Thema setzen können. Das ist ein Thema, das Thema Natur oder vielleicht kommen wir gleich noch drauf, muss man eher sagen Landschaft. Da können wir den Menschen so schön mitten hineinsetzen und es gibt immer Bezugslinien zu uns, zu den Besuchern eigentlich jeder Ausstellung.
Der Mensch ist Teil der Natur und gleichzeitig kann man aber auch sowas wie Kultur als ein Prozess der Emanzipierung, der Entfernung von der Natur verstehen. Also der Mensch hat von jeher ein widersprüchliches Verhältnis zur Natur.
Ja, und ich finde mehr denn je eigentlich. Also ich finde den Kontrast wunderbar. Es gab noch nie so viele Angebote, sich in die Natur zu begeben, Tracking und was nicht alles. Andererseits statten wir uns mit regenfesten Materialien aus, um genau das wieder abzuwehren, was da vielleicht Natur sein könnte als Erfahrung. Und dieser Kontrast gefällt mir, den finde ich interessant und den bespielen wir dann auf künstlerische Art auch im Sinclair-Haus.
Was haben Sie selbst für eine Einstellung zur Natur? Sind Sie eher ein Naturmensch oder befremdet Sie das da draußen eher?
Also nee, ich habe eine große Naturnähe, aber scheue so etwas den Begriff des Naturmenschen. Das ist mir dann schon wieder irgendwie, das klingt zu mir zu archaisch. Also ich liebe die Natur, ich bin ganz viel in der Natur. Ich bin bekannt dafür, dass ich Kälte sehr schätze und Wärme sehr schnell sehr beengend, als sehr beengend empfinde. Also schon eine Nähe, klar.
Aber weil dieser Widerspruch, von dem ich vorhin sprach, der Mensch ist Teil der Natur und macht sich die Natur auch untertan oder versucht sich die Natur untertan zu machen, weil dieser Widerspruch in uns allen steckt, kann Kunst, wenn sie sich mit diesem Verhältnis auseinandersetzt, durchaus auch verstörend sein. Ist das ein Teil der Wirkung, die Sie mit einkalkulieren?
Ja, aber Tatsache nur ein Teil. Also ich glaube nicht, dass wir so eine romantische Linie fahren, dass wir immer nur den Einklang von Mensch und Natur betrachten wollen. Genauso im Gegenteil auch die Störung und die Verstörung durch die Kunst. Aber ich würde das mal so als Spannungsbogen sehen. Jede Ausstellung beinhaltet eigentlich beide Pole, würde ich sagen.
Ich erinnere mich an eine Ausstellung, die Ende vergangenen Jahres begann, dann bis in den Anfang dieses Jahres reichte, die zweite Haut. Ja. Da war dann sowas zu sehen wie Kleider aus Steakfleisch oder eine Badehose, glaube ich, aus frischem Rouladenfleisch. Ja. Wie hat denn das Publikum darauf reagiert?
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das Publikum hat da ganz positiv drauf reagiert, weil wir eben genau diese Rouladen-Badehose nicht gleich in den Eingang gehängt haben, sondern das ist mir auch ganz wichtig in der Konzeption von Ausstellungen, dass solche Werke dann erst so im Verlaufe einer Ausstellung kommen. Das gehört dann wieder mit der Dramaturgie zu tun, dass wir die Leute in ein Thema hineinziehen, dass wir sie mitnehmen und dass wir so das Gefühl haben, nach 2, 3 Räumen sind sie auch bereit, jetzt die Rouladen-Badehose sich anzuschauen. Aber nicht so brüsk, sondern wir machen Herleitung und Hinleitung. Das ist mir ganz wichtig in den Ausstellungen, die wir machen.
Kommen Sie dann auch ins Gespräch mit den Besuchern in solchen Fällen?
Ja, ganz viel. Also natürlich auf den üblichen Wegen, medialen Wegen, dass sie Mails bekommen oder dass die Menschen etwas ins Gästebuch schreiben und auch bei den Führungen natürlich, ganz klar.
Und das was haben die denn zu den Rouladen gesagt?
Naja, also das fand ich gar nicht so außergewöhnlich interessant, weil natürlich gibt es die Leute, die finden das einfach ekelhaft. Die wenden sich ab und haben alles Recht, das zu tun. Und dann gibt es die Menschen, die das hochspannend finden, natürlich die Frage der zweiten Haut dann zu koppeln an eine Frage von unserem Umgang mit dem Tier. Mhm.
Das sind so Fragen, die das menschliche Verhältnis zur Natur thematisieren. Man kann es auch umdrehen und feststellen, dass die Natur als solche auch etwas extrem Ästhetisches hat. Also die Natur selbst könnte man auch als Künstlerin auffassen. Auch sowas stellen Sie in Ausstellungen dar.
Ja klar, also natürlich. Also die Natur ist Gestalterin, so würde ich das mal sagen. So wie Künstler auch Gestalter sind, so macht das die Natur auch. Und das zusammenzufassen, zum Beispiel gerade in dieser Ausstellung Die zweite Haut, fand ich insofern sehr spannend, weil die Haut an sich ja schon eine Grenze zieht zwischen unserem Inneren und dem Äußeren. Und genau deshalb wollten wir mal schauen, wie denn unser Verhältnis innerlich, aber auch äußerlich zu dem ist, was uns umgibt, was die Natur eben darstellt.
Aber vieles von dem nehmen wir, glaube ich, gar nicht mehr wahr, weil es so automatisch abläuft. Und dazu ist die Kunst dann auch da, das Automatische dann wieder zu entautomatisieren.
Das ist eine Hoffnung, die ich habe, wenn ich Ausstellungen mache. Es gibt einen Eintrag ins Gästebuch, den ich wunderbar fand. Da schrieb einer rein, wir gehen verändert. Das fand ich total schön. Beste, was man erreichen kann. Und ist eigentlich immer das Ziel, dass die Menschen, die zu uns kommen, verändert gehen.
Johannes Janssen, der Direktor des Bad Homburger Sinclair-Hauses, ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir sprechen gleich noch darüber, welche Wirkung Kunst für Sie hat, haben soll, haben kann. Aber erstmal hören wir jetzt Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Und wir steigen gleich ein mit einem Titel, den, glaube ich, jeder kennt, der auch auf manche eine verstörende Wirkung hat, weil er auf keiner Pfadfinderfreizeit und bei keinem Kirchentag, jedenfalls bei keinem protestantischen, fehlen durfte. Die Rede ist von dem religiösen Gassenhauer Danke, 1958 von Martin Gotthard Schneider komponiert. Aber wir hören es jetzt in einer Version, die 1993 an der Berliner Volksbühne für Furore sorgte. Was hat es damit auf sich?
Also vielleicht zwei Sätze dazu. Zum einen ist es für mich ein bisschen der eigene Abschluss vom Lutherjahr, weil Luther hat mich am Ende wirklich so genervt, weil er so omnipräsent war. Es war mir ein bisschen viel Luther, deswegen danke zum Abschied. Und einfach Volksbühneninszenierung, die ich interessant fand, die 14 Jahre lief an der Volksbühne und wir haben das damals gesehen und waren begeistert.
Danke, interpretiert von Jörg Kienberg in der Marthaler Inszenierung Murks den Europäer, Murks ihn, Murks ihn, Murks ihn ab. 1993 an der Berliner Volksbühne. Johannes Janssen, der Direktor des Bad Homburger Sinclair-Hauses, ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und Sie haben das gesehen damals, die Inszenierung?
Genau, ich habe mit meiner späteren Frau zusammen das gesehen und es war eine totale Kultinszenierung. Wir haben das geliebt, Marthaler und die Bühnenbilder von Anna Fiebrock. Das war Kult und ist geblieben.
Bevor Sie Direktor des Sinclair-Hauses wurden, waren Sie Referent der Altaner Kulturstiftung, die unter anderem eben auch dieses Museum trägt. Und da war eine Ihrer Aufgaben offenbar, die Büros der Mitarbeiter der Altaner AG, also dieses Chemieunternehmens mit Sitz in Bad Homburg, mit Kunst auszustatten. Das war Teil der Unternehmensphilosophie der Altaner AG.
Genau, als ich dorthin kam, war der Kunstbereich noch Teil des Unternehmens, Teil der Altaner AG und wir hatten eine Kunstsammlung und da gehörte es dazu, dass man in Form einer Artothek den Mitarbeitern Kunst zur Verfügung stellt fürs Büro. Das war ein sehr lustiges Konzept, weil es verpflichtend war. Es war nicht freiwillig, sondern jeder musste Kunst der Sammlung in seinem Büro haben. Und das ist ja nicht selbstverständlich für den Juristen, für den Volkswirten, so etwas zu schätzen und zu mögen. Und da gab es sehr, sehr lustige Konflikte. Da mussten dann die Eintracht Frankfurt Plakate abgehängt werden für zeitgenössische Kunst. Das tat mir selbst manchmal weh. Und wir hatten viele interessante Diskussionen rund um diesen Prozess.
Und hatte das einen pädagogischen Effekt, zum Beispiel auf die Eintracht Frankfurt-Fans?
Ja, wahrscheinlich schon. Also wir behaupten immer offiziell, wir haben dann doch einige Kunstinteressierte erzogen auf diese Art und Weise. Hintergrund war aber eigentlich vielmehr, dass das Unternehmen und vor allen Dingen der Vorstand sagte, wir wollen ja, wenn wir Besucher haben, auch als Unternehmen in einer bestimmten Form auftreten. Und das ist dann eben eher zeitgenössische Kunst als die Yucca-Palme oder das Fußballplakat.
Gut, das waren dann eher repräsentative Funktionen oder Absichten, die man da verfolgt hat. Das ist ja nicht das, was man mit moderner Kunstwirkung heute als Museumsmacher verbinden würde. Sie zeigen keine Kunstwerke, um damit das Sinclair-Haus repräsentativ auszugestalten.
Absolut. Wir hatten da ja auch eine ganz entscheidende Entwicklung, als wir 2007 von dieser Abteilung des Unternehmens zur Kulturstiftung verändert wurden. Und ab dem Moment, als wir auch einen Stiftungsauftrag formulieren mussten, war klar, wir müssen uns anders in die Öffentlichkeit begeben, mit der Sammlung und auch mit dem Museum.
Aber was kann Kunst aus Ihrer Sicht mit dem Betrachter, mit einem machen? Was macht Kunst mit Ihnen? Was passiert da, wenn Sie Kunst sehen?
Das ist ja eigentlich immer der Ansatzpunkt, dass man sich daran erinnert, was es mit einem selbst gemacht hat. Und ich bin relativ spät berufen vielleicht zur Kunst. Ich habe so mit 15, 16 den Zugang gefunden. Für mich waren es einfach befreiende Momente. Also mein wichtiges Wort im Zusammenhang mit Kunst ist, ich bekomme Freiräume. Ich schaffe mir Raum, der in meiner alltäglichen Welt mit den Anforderungen, mit den sonstigen Anforderungen eben nicht zu bauen ist. Da entstehen Räume, die es eigentlich gar nicht gibt. Und in die kann ich eintreten. Und das habe ich weitlich getan und diese Einladung dann auch wirklich angenommen.
Und das funktioniert für Sie am besten mit zeitgenössischer Kunst, mit moderner Kunst oder können Sie das durch alle Jahrhunderte beobachten?
Nein, also ich muss wirklich sagen, dass ich das in der zeitgenössischen Kunst am ehesten sehe. Finde ich immer ein bisschen traurig, wenn auch Besucher mir so oft sagen, man muss ja so viel wissen, um die zeitgenössische Kunst zu verstehen. Ich habe das genau andersrum erlebt, dass ich immer, wenn ich vor der barocken Allegorie stand, nichts begriffen habe vom Hintergrund, obwohl das bildhaft immer natürlich deutlich war. Und ich, als ich anfing, mich für zeitgenössische Kunst zu interessieren, gerade deshalb so begeistert war, weil ich das Gefühl habe, ich kann ohne Vorwissen unmittelbar mit diesen Dingen umgehen und auf sie reagieren.
Was sagen Sie da Menschen, die vor zeitgenössischen Kunstwerken stehen und erstmal keinen Zugang finden? Was muss man an der eigenen Einstellung eigentlich dann tun, um diese Freiräume zu sehen, die Sie ja offenbar sehen?
Also zum einen erzähle ich meinen Weg zur zeitgenössischen Kunst, zum anderen versuche ich eben einfach diese Ängste abzubauen. Und es sind eigenartigerweise in unserer Bildungsgesellschaft Ängste, dass man einem Werk gegenübertritt und Angst hat, sich dem mal so frei gegenüber zu bewegen. Und das versuche ich eigentlich bei allen Menschen, die so Vorbehalte haben, denen das klarzumachen. Das ist ein Angebot, das gemacht wird. Du musst es auch nicht annehmen. Du kannst auch sagen, nee, ich gehe hier raus. Du bist nicht gezwungen, etwas zu begreifen, überhaupt nicht. Das sind halt die Themen, die mich auch von Anfang an bewegt haben. Und die versuche ich zu vermitteln, auch im Sinclair-Haus.
Aber es ist schon so, dass Kunst sehen durchaus auch ein Prozess ist, der Arbeit, der Geduld, der vielleicht auch Aufmerksamkeit erfordert. Man muss sich vielleicht selbst ein bisschen disziplinieren aus der normalen Alltagswahrnehmung heraus, wenn ich eine Fernsehserie sehe, wo mir eigentlich alles vorgekaut wird, wo es eine Dramaturgie gibt, die darauf abzielt, mich zu fesseln. Das ist bei den meisten Kunstwerken ja nicht so.
Nein, das ist nicht so. Und ich finde ja auch den Vorgang so wunderschön altmodisch. Egal, ob Sie ins Theater gehen oder ins Konzert oder in ein Museum, der Vorgang an sich ist wunderbar, dass Sie einfach in ein Gebäude treten und jetzt für 2 Stunden etwas erleben und dann treten sie wieder raus in die andere Welt. Das liebe ich schon als Prozess sehr. Und dann müssen sie halt schauen, dass dieser Raum, in dem sie sich da bewegen, wirklich eben, ich wiederhole das auch immer wieder, eben als ein freier Raum wahrgenommen werden kann und nicht mit allzu großen Hürden von uns selbst verbarrikadiert wird.
Was war das letzte Kunstwerk, das Ihnen vermittelt hat, die Welt sieht jetzt anders aus? Ich muss vielleicht sogar mein Leben ändern, wie es bei Rilke in einem Gedicht heißt.
Ja, genau. Das ist so eine absolute Frage, die ich gar nicht jetzt ad hoc beantworten kann. Wahrscheinlich kommt mir die Antwort in 2 Stunden, wenn ich auf der Fahrt zurück bin. Nee, könnte ich so jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, das ist die Summe der Dinge eher als so dieses eine Werk.
Und es ist ein großer Luxus, sein Leben lang mit solchen Wahrnehmungsprozessen verbringen zu können, auch beruflich.
Ja, ich empfinde das als einen ganz großen Luxus. Also ich denke, dass immer, wenn wir Ausstellungen aufbauen und es geht darum, hängen wir das Bild einen Zentimeter weiter nach links oder nach rechts, dann denke ich, es ist echt Luxus, was ich hier mache.
Sie hören den HR2 Doppelkopf heute mit dem Direktor des Bad Homburger Sinclair-Hauses, mit Johannes Janssen. Und wir hören jetzt Musik von Bach, die Kantate Wo soll ich fliehen hin? Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Wichtig ist, und das hatten Sie sich, Herr Janssen, gewünscht, dass es Musik ist, die auf der Arp-Schnittke-Orgel in der Ludgeri-Kirche im Norden in Ostfriesland gespielt wird. Warum dieser so spezielle Wunsch?
Naja, das ist eben einfach so, dass Norden, wo diese Orgel steht, mein Geburtsort ist, auch mein Heimatort ist, mit dem ich bis heute sehr, sehr eng verbunden bin. Musik
Musik von Johann Sebastian Bach, gespielt von Bernard Foucroul auf der Abschnittgeorgel in der Ludgeri-Kirche im ostfriesischen Norden. Johannes Jansen, der Leiter des Sinclair-Hauses in Bad Homburg, hat sich diese Musik gewünscht. Ostfriesland, das sagten Sie eben, das ist so eine Art Heimat. Was verbinden Sie damit?
Naja, alles. Das ist Familie, das ist Landschaft, das ist der Ort, an den ich immer wieder zurückkehre. Einfach sozusagen die Konstante in meinem Leben.
Abitur haben Sie dann aber in Schleswig gemacht,
genau.
In Schleswig-Holstein. Das ist ja landschaftlich gar nicht so verschieden von Ostfriesland. Also viel Himmel, viel Licht, das Wetter eher bescheiden. Was für einen Naturbegriff entwickelt man, wenn man in so einer Umgebung aufwächst?
Naja, auf jeden Fall den Begriff, dass die Natur so bescheiden ist oder das Wetter bescheiden ist, dass man dem vehement widerspricht. Weil alles das, was man mit schlechtem Wetter verbindet, liebe ich. Regen, Kälte, Wind sind genau die Dinge, die ich brauche, um glücklich zu sein. Und das habe ich sowohl in Ostfriesland als auch in Schleswig erlebt und ausgiebig auch gefeiert, schon zu Schulzeiten, muss man sagen. Also eine ganz starke Prägung.
Und welche Rolle spielt die Kunst, wenn man in der norddeutschen Tiefebene aufwächst?
Ja, unterschiedlich, auch eine große. Also wir haben gerade die Abschnittgeorgel gehört. Wenn Sie da in diese Backsteingotik, in diese Ludgeri-Kirche kommen, das hat etwas sehr Erhabenes. Und wenn Sie es noch mit der Musik zusammen haben, entsteht da ein Klangkörper, der großartig ist und wo ich jetzt sofort noch wieder Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke. In Schleswig-Holstein war es ein bisschen anders. Da mit 15, 16 Jahren, als ich dort hingekommen bin, war ich dem Expressionismus sehr zugetan und die Fahrten zum Nolde-Museum nach Seebüll in Verbindung mit der Fahrt dahin durch diese Landschaft. Da hatte ich auch so einen Eindruck von Gesamtkunstwerk, die mich plötzlich da berührt haben. Das war ganz besonders.
Jetzt ist ja die persönliche Entscheidung, man wolle beruflich irgendwas mit Kunst machen, eine, die die Eltern nicht unbedingt in Ekstase versetzt. Wie war das bei Ihnen?
Nee, das war bei mir anders. Und meine wirklich wunderbaren Eltern haben das, hat das nie interessiert. Sie haben, glaube ich, sehr schnell begriffen, wo meine Interessen liegen und fanden das großartig und haben das von Anfang an total unterstützt. Also haben mich sehr früh mit Angeboten gelockt in diese Richtung dann auch, muss ich kurz sagen, noch als Schüler in Schleswig haben sie mich 1987, war das glaube ich, auf die Documenta nach Kassel geschickt, alleine. Und das ist bis heute einer der wichtigsten Erlebnisse, die ich im Bereich der Kunst hatte. Und den habe ich zum Beispiel meinen Eltern zu verdanken. Die sagten, fahr doch mal dahin.
Wie kam Ihnen das vor auf der Documenta?
Großartig. Also es war wunderbar, ganz alleine mit dem Zug hingefahren. Nur einen Tag für die ganze Documenta damals. Und vom ersten Moment an war ich hin und weg, weil ich das alles so fremd fand und so unverständlich und in dem Sinne, wie ich es gerade schon gesagt habe, als Freiraum empfunden habe. Ich hatte keine Ahnung, ich war völlig unbeleckt von diesen Dingen und bin aber dann im Zug nach Hause, wusste ich genau, da möchte ich hin, da möchte ich mehr mitmachen. Das ist toll, das ist so eine Parallelwelt, die nichts mit meinen sonstigen Realitäten zu tun hat.
Und sich dann noch ausbilden lassen, um diese Welt dann besser verstehen zu können oder um sie auch beeinflussen zu können, um damit aktiv umgehen zu können? Was war da die Motivation?
Die Motivation war, glaube ich, anfangs viel egozentrischer. Also Welt verbessern oder sowas, das hatte ich, glaube ich, gar nicht im Sinn, sondern ich wollte mich einfach für mich stärker mit diesen Dingen beschäftigen, parallel ja auch mit Literatur, und habe dann dieses Studium angefangen. Allerdings, was ganz klar war, vom ersten Semester an war klar, dass ich keine wissenschaftliche Laufbahn machen werde, sondern dass ich unbedingt mit der Kunst arbeiten will, dass ich da also wirklich rein will, Künstler kennenlernen möchte. Das war von Anfang an die Richtung.
Und offenbar kann man ja mit Kunstwissenschaften auch Karriere machen. Diese Karriere hat sie nach Bad Homburg jetzt letztendlich geführt, in das Heilbad mit Champagnerluft und Tradition, wie es gerne heißt. Wie erleben Sie diese Stadt?
Ich erlebe die als sehr lebendig und bin ein großer Freund dieser Stadt geworden, muss man sagen, über die Jahre. Weil natürlich hinter diesem schrecklichen Stadtslogan sich was ganz anderes verbirgt, nämlich ein unglaublich interessiertes Publikum. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die Menschen, die zu uns kommen. Und die kommen ja dann doch zu großen Teilen aus der Umgebung, aus dem Taunus, aus dem Umland von Bad Homburg. Und das ist schon außergewöhnlich, wie interessiert und konzentriert diese Besucher sind. Und deswegen habe ich da ein ganz, ganz positives Verhältnis zu dieser Stadt.
Ein gebildetes Publikum, ein offenes Publikum, ein Publikum, dem man auch was zumuten kann oder das ganz bestimmte Ansprüche an die Kunst auch mitbringt?
Ich denke beides. Beides stimmt und beides versuchen wir ja auch zu bedienen. Ich bin natürlich immer sehr beeindruckt, wenn wir mit Schauspielschülern zum Beispiel von der Schauspielschule in Frankfurt unbekannte Gedichte lesen, dass dann 30, 40 konzentrierte Besucher da sitzen und solche Dinge freuen mich total, absolut.
Hat das auch Konjunktur eigentlich, das Interesse an der Kunst in so einer Stadt wie Bad Homburg? Man hat ja in anderen gesellschaftlichen Bereichen den Eindruck, dass mal mehr Offenheit für, sagen wir mal, nicht funktionelles, nicht nutzenorientiertes Geschehen da ist, also für Dinge, die sich nicht unbedingt monetär verwerten lassen. Und das wäre das Kunsterlebnis ja auch in dem Fall. Ist das Interesse immer gleich groß oder sehen Sie da auch Entwicklungen in Bad Homburg?
Das ist nicht immer gleich groß, sondern unterschiedlich groß, je nachdem, was wir für thematische Schwerpunkte setzen. Es gibt Phänomene, dass monografische Ausstellungen zu Künstlern, die jetzt keinen ganz großen Namen haben, schlechter besucht sind als solche thematischen Ausstellungen wie die Zweite Haut oder jetzt eben die Bücherwelten. Das ist klar, aber das Interesse grundsätzlich, das ist enorm groß.
Johannes Jansen, der Leiter des Bad Homburger Sinclair-Hauses, ist heute mein Gast im H2-Doppelkopf. Lou Reed liegt jetzt auf Perfect Day. Was ist für Sie ein perfekter Tag in Bad Homburg?
Ein perfekter Tag in Bad Homburg ist ein Tag, wo wir das Museum geöffnet haben, wo viele Besucher kommen und wo ich eine Führung mache.
You're going to read just what you saw. You're going to reap just what you sow.
Perfect Day, Lou Reed im HR2-Doppelkopf. Johannes Jansen ist heute mein Gast, er leitet das Sinclair-Haus-Museum in Bad Homburg und da ist zurzeit und noch bis zum 4. Februar die Ausstellung Buchwelten zu erleben, eine Ausstellung mit Arbeiten zeitgenössischer Künstler, die sich mit dem Medium Buch auseinandergesetzt haben. Was hat Sie daran interessiert?
Das war eine ganz persönliche Motivation, muss ich sagen. Es war tatsächlich eine Zugfahrt, wo ich mir eingestehen musste, dass ich lieber lese als Kunst gucke. Och. Was ich erstmal einen Konflikt fand. Für einen Museumsleiter und Kurator fand ich das ein bisschen eigenartig, aber es ist einfach so, dass ich mit dem Lesen und mit dem Buch auch als Objekt eben einfach so körperliche, mentale Zustände verbinde, die ich in der Kunst so viel seltener habe. Dann habe ich das aber gleich versucht, in ein konstruktives Konzept umzubauen und dabei ist die Bücherwelten-Ausstellung herausgekommen, wo ich versucht habe, die Faszination des Buches, das Erzählerische in ihm mit der zeitgenössischen Kunst zu verbinden. Und das Bindeglied zwischen diesen beiden Dingen, Buch und Kunst, ist das Thema wieder der Landschaft.
Aber auf diese Konkurrenz würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen zwischen Lesen und Sehen. Das ist ja durchaus auch ein altehrwürdiges Thema. Ja. Lesen ist was anderes als Sehen. Kommt diese Konkurrenz auch zum Ausdruck in der Ausstellung?
Ach, nein, glaube ich nicht. Ich empfinde sie so nicht. Es wäre mal interessant, die Besucher dazu zu befragen. Es gibt natürlich Werke, die sich unterschiedlich mit der Schrift beschäftigen, indem sie sie auch auslöschen und ausradieren und sie in bildhafte Momente überführen. Da könnte man von einem solchen Konflikt vielleicht sprechen, aber sie bleiben immer konstruktiv, wenn man das vielleicht so sagen kann.
Andererseits muss man Kunstwerke ja auch lesen auf eine gewisse Weise, aber es ist eine andere Art der Lektüre.
Es ist eine andere Art der Lektüre. Sie ist eben erstmal nicht so privat. Also das Private am Lesen, das schätze ich sehr, dass ich wirklich bei mir bin, dass ich entscheide, wann klappe ich es auf, wann klappe ich es zu, dass ich es mit in den Zug nehmen kann. Das ist natürlich, man ist per se in einem öffentlichen Raum, wenn man der Kunst in der Regel begegnet. Und das musste ich auch erst lernen, dass ich es schaffe, in einen Lesemodus zu geraten. Dass es mir egal ist, ob hinter mir eine Aufsicht steht oder neben mir zwei andere Besucher, dass ich mir das wirklich dann einfach nehme und behaupte, es ist jetzt in diesem Moment mein Kunstwerk. Als ich das hinbekommen habe, da konnte ich plötzlich auch eben Kunst lesen.
Andererseits ist man beim Lesen eines Buches ja doch in der Regel dem Autor einigermaßen ausgeliefert. Also anders als beim Kunstwerk. Ich muss beim Buch vorne anfangen, lese nach hinten durch, fange die Zeile oben links an und lese auf der Seite nach unten rechts runter. Beim Kunstwerk kann ich anfangen, wo ich will.
Ja, das stimmt. Aber ich habe das nie als Einschränkung empfunden beim Lesen. Ich habe mir auch immer die Figuren etwas anders ausgemalt und vorgestellt, als sie beschrieben waren im Buch. Sie waren da nicht immer blond, weil da stand, der Junge war blond, sondern dann auch mal dunkelhaarig oder wie auch immer. Ich habe mir da schon auch meine Freiheiten genommen, ganz ähnlich wie auch bei der Kunstbetrachtung.
Es gibt in der Ausstellung zerschnittene Bücher, Bücher in die Landschaften gefräst wurden, verbrannte Bücher. Da stockt so manchem Bücherfreund, glaube ich, der Atem. Darf man das überhaupt?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die habe ich komplett unterschätzt. unterschätzt, diese Frage, weil ich sie mir gar nicht gestellt habe, als ich diese Ausstellung konzipiert habe, sondern erst über Besucher und Künstler darauf gekommen bin, die sagten, Mensch, das kann man aber wirklich nicht machen.
Die Reaktion gibt es wirklich.
Die hat es gegeben, die das körperlich fast unangenehm finden, dass man mit diesem Kulturgutbuch so umgeht. Fand ich einen super spannenden Aspekt, der immer wieder auftaucht, jetzt auch noch bei den Besuchern.
Ja, und dahinter steckt doch offenbar das Gefühl, dass Bücher eben doch nicht Gegenstände wie alle anderen sind. Das sind keine Schuhe oder Müsli-Riegel, sondern ein Buch hat irgendetwas in sich von dem, der es geschrieben hat, oder hat Gedanken in sich versteckt dahinter.
Genau, das ist ein Kulturträger, das Buch per se. Es trägt Geschichten in sich, eine Erzählung auf jeden Fall, auch der Entstehung, eine Geschichte der Entstehung. Und die wird natürlich durch eine Intervention von Künstlerhand gestört, verändert. Und das irritiert die Menschen. So ähnlich wie wenn Gemälde übermalt werden oder auch verändert werden. Das gibt's ja auch.
Wie sieht das konkret aus in der Ausstellung? Es gibt, glaube ich, ein Buch, das ja zur Asche reduziert wurde, aber die Asche bildet dann selbst wieder eigene Formen.
Genau, das ist eine Arbeit von Hubertus Gojowczyk, den ich sehr, sehr schätze. Das heißt auch verbranntes Buch. Das ist eben ein Buch, wo er Seite für Seite wirklich gezielt verbrannt hat und dann mit Wachs getränkt hat, sodass es wieder starr steht und etwas Florales hat, aber natürlich auch etwas extrem Vergängliches.
Wie transportiert man so ein Buch, habe ich mich gefragt, als ich es gesehen habe.
Ja, da muss man schon sehr vorsichtig mit umgehen, mit einer solchen Arbeit. Die können Sie nicht mal eben so im Bus mit nach Hause nehmen, sondern da müssen Sie schon sehr professionell arbeiten und aufpassen, dass keine Erschütterungen entstehen.
Wie man mit Büchern umgeht, das sagt ja auch doch eine ganze Menge über die Person aus. Wie halten Sie es da mit den Büchern? Streichen Sie in Büchern an?
Ja, total. Also das ist auch super. Also ich streiche an, ich reiße Seiten ein, ich knicke sie, ich schreibe auch mit Kugelschreiber rein und freue mich immer, wenn ich nach vielen Jahren mal ein Buch in die Hand nehme und so die alten Anmerkungen finde. Auch ganz viel Sand von den Stränden finden wir noch in den Büchern und so. Also unser Umgang ist so sehr rustikal.
Sind Sie da schon mal angekreidet worden? Also ich hatte mal ein Erlebnis mit einer Kollegin, die monierte, dass ich ein Buch verkehrt rum hingelegt habe, aufgeschlagen verkehrt rum hingelegt habe und dadurch natürlich der Einband Schaden nimmt. Das würde man nicht tun.
Also das ist mir noch nicht passiert. Ich musste allerdings schon ein paar Mal geliehene Bücher neu kaufen, weil ich so schlecht mit denen umgegangen bin, dass ich sie so nicht zurückgeben konnte.
Das ist ja eine Art von Rücksichtslosigkeit. Wie sieht es mit E-Books aus? Verändert das was in Ihrem Umgang mit Büchern?
Also für mich persönlich nicht, aber das ist keine dogmatische Haltung. Also meine Frau zum Beispiel liest E-Book und mischt das mit ihren anderen Dingen. Das funktioniert gut. Ich habe keine Lust auf E-Book, aber das muss jeder sehen, wie er das möchte.
Wenn wir nochmal in die Buchweltenausstellung zurückgehen, was beobachten Sie da bei den Besuchern? Was lösen diese Kunstwerke bei denen aus? Ändert das Ihr Verhältnis zu den Büchern? Das Verhältnis der Besucher, meine ich?
Das ist schwer für mich einzuschätzen, was ich immer sehe, dass es eine große Sehnsucht gibt, diese ganzen Objekte anzufassen, in die Hand zu nehmen und eben wirklich zu blättern am liebsten. Das ist für unsere Aufsicht eine große Herausforderung und ich bitte alle Besucher, ein bisschen Rücksicht darauf zu nehmen. Also die haptische Qualität des Buches wird, glaube ich, sehr transportiert, aber es geht mir nicht darum, das gute alte Buch zu feiern im Verhältnis eben zum Beispiel zum E-Book. Das war überhaupt nicht Motivation für diese Ausstellung.
Sondern darum zu zeigen, dass in Büchern Landschaften auch verborgen sind zum Beispiel,
ja,
die Künstler hervorarbeiten?
Im Grunde das bildhaft machen, was mich am Lesen so begeistert, nämlich in die Weite von Ländern hinein zu geraten durchs Lesen.
Die Ausstellung Buchwelten ist noch bis zum 4. Februar im Zinkle-Haus in Bad Homburg zu sehen. Und ja, was danach passiert mit dem Zinkle-Haus, darüber reden wir gleich, Johannes Jansen. Erstmal gönnen wir uns einen Tango mit Matti Hyvönen, wenn ich es richtig ausspreche. Mein Finnisch ist nicht so richtig gut, aber was verbindet Sie mit dem finnischen Tango?
Einiges. Wir haben finnische Freunde seit vielen Jahrzehnten. Wir sind viel in Finnland. Gerade im Sommer war ich mit der Familie wieder da. Wir haben eine Künstlerin in der zweiten Hautausstellung gehabt, die selbst auch Tango unterrichtet. Und ich mag einfach die Schwermut des finnischen Tango.
Kerran lempeni liekinsä syttymään sait, sinä myöskin sen sammutit kerran. Silloin syömmeni valtias liet ollut kai, sitä kesti vain hetkisen verran. Älä luule, mä tähtesi kyynelin jäin, sekä vuoksesi öitäni valvoin.
Matti Hyvönen und sein Tango Petturil im H2-Doppelkopf. Johannes Jansen ist heute zu Gast und bis zum 4. Februar ist in seinem Museum noch die Ausstellung Buchwelten zu sehen. Ja, und dann, Herr Jansen, dann macht das Haus zu.
Genau.
Dann, was passiert dann?
Dann müssen wir das Haus technisch sanieren. Das heißt, wir werden die ganze Klimatechnik, die Lichttechnik, die Audiotechnik austauschen und erneuern. Einfach, weil wir so einen wunderbaren Zuspruch haben in unserem Museum und das eine Investition in die Zukunft ist, damit wir dann, wenn wir wieder aufmachen, weiter so arbeiten können, wie wir es bisher gemacht haben.
Wer das Sinclair Haus kennt und erlebt hat, der wundert sich ein bisschen, weil es wie es im Ei gepellt aussieht.
Ja.
Was soll da renovierungsbedürftig sein?
Wie gesagt, es geht weniger um die bauliche Substanz des Hauses, sondern um technische Erneuerung. Und das sieht man ja so als Besucher nicht, die Klimaanlage und solche Dinge. Und die sind einfach erneuerungsbedürftig. Und das machen wir jetzt. Irgendwann müssen wir es machen und dann machen wir es eben jetzt. Und das dauert von März bis November 2018, also wird schon eine Zeit sein.
Was macht ein Museumsleiter ohne sein Museum?
Also erstmal ist er Baustellenleiter.
Oh.
Das und dann werden wir natürlich die Zeit nutzen als Team. Ich habe ja so ein großartiges, kleines, agiles Team. Wir werden uns überlegen, was wir verändern wollen im Museum. Wir werden Ausstellungen konzipieren. Wir werden ja auch noch im Jahr 2018 mit einer neuen Ausstellung eröffnen. Das wird spätestens ab Sommer dann wieder unser Hauptthema werden mit den entsprechenden begleitenden Programmen, die wir machen. Also es wird uns bestimmt nicht langweilig werden.
Gibt es trotzdem Projekte im Sommer, im Frühjahr, mit denen Sie im Bewusstsein der Besucher oder Ihres Publikums bleiben wollen?
Ja klar, das gibt es auf jeden Fall. Wir haben ja eine sehr schöne Kooperation mit dem Schlosspark von Bad Homburg und werden monatlich im Schlosspark auftreten. In diesem wunderbaren Ort Goethes Ruh wird es jeden ersten Sonntag im Monat einen Auftritt von uns geben, von Dozenten, die bei uns arbeiten, Musikern, Tänzern, bildenden Künstlern. Und das schnitzen wir gerade, das Programm, und werden auch Ferienkurse weiter anbieten. Und also es ist eigentlich schon ein recht umfassendes Programm, was wir in der Zeit machen werden.
Aber trotzdem hatte so mancher Angst in letzter Zeit um die Zukunft des Sinclair-Hauses, denn die Altana Kulturstiftung, die das Museum bisher getragen hat, die wird aufgelöst. Susanne Klatten, die Gründerin, hat die Stiftung in ihre Münchner Nantesbuch-Stiftung integriert. Was bedeutet das für das Sinclair-Haus?
Also inhaltlich bedeutet das für das Sinclair-Haus gar nichts und perspektivisch ist das großartig für uns, weil wir eben Teil dieser großen und wichtigen, eigentlich der wichtigsten zentralen Stiftung von Susanne Klatten sind. Und dieser Umbau, der auch einen gewissen finanziellen Aufwand bedeutet, das muss man schon sagen, ist auch eine Investition, die Frau Klatten ganz bewusst jetzt macht in Absprache mit uns, weil sie eben sagen will, dass dieses Museum auch in Zukunft von ihr vollumfänglich unterstützt wird in dem, was wir da tun.
Aber die Sammlung der Altana Kulturstiftung, die wird peu à peu nach Bayern wandern.
Das ist die Perspektive dieser Sammlung, dass dort ein Ort entstehen soll oder Orte vielleicht auch, das ist noch völlig unklar, wo die Sammlung irgendwann mal hinwandern wird. Das finde ich auch konsequent und richtig, zumal unsere Museumsarbeit ja im Grunde von der Sammlung nicht mehr so sehr geprägt wird, sondern jetzt zum Beispiel in der aktuellen Ausstellung haben wir eine Arbeit aus der Sammlung, ansonsten sind es alles Leihgaben.
Und man könnte dann auch eventuell auch wieder Gemälde oder Werke zurückholen aus
Bayern. Das ist ja ein ganz dynamischer Prozess und wir kennen uns alle gut, die Kollegen auch in München und wir in Bad Homburg und sind im ständigen Austausch. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
Und der Ausstellungsfokus oder der Arbeitsfokus des Sinclair-Hauses, also mit der Natur umzugehen, die Spannung zur Natur zu thematisieren, der wird weiter erhalten bleiben, auch wenn die Sammlung, die dann nicht mehr in Bad Homburg
ist. Ja, das ist absolut der Plan. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht zur Ausstellung bis zum Jahre 2022, um einfach mal so eine, wieder so einen Rhythmus mir zu bauen und habe schon gemerkt, also Themen haben wir ohne Ende. Das wird nicht langweilig. Ist ja auch ein extrem weit gefasstes Gebiet. Und das hilft unserer Profilierung als relativ kleines und feines Haus, wie wir es am Anfang sagten, schon. Und deswegen bleibt das dabei.
Können Sie denn schon verraten, womit Sie eventuell wieder aufmachen werden nach der Renovierung?
Ja, darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Wir werden das Motiv des Fensters ins Zentrum rücken. Wenn Sie so wollen, eine Fortsetzung unserer zweiten Haut, wo es ja auch um die Grenze zwischen Innen und Außen ging. Und jetzt nehmen wir das Fenster in den Blick, ein urromantisches Motiv, das in der zeitgenössischen Kunst, in allen Medien, von der Videokunst bis zur Malerei, seinen Niederschlag findet. Immer auch in der Fragestellung des Verhältnisses von Abgrenzung und Annäherung an die Landschaft und die Natur.
Sie haben eben gesagt, Sie haben schon bis 2022 Ausstellungspläne. Das lässt ja vermuten, dass Sie wirklich in Bad Homburg, dass Sie beim Sinclair-Haus so jetzt wirklich das Ziel Ihrer beruflichen Laufbahn, die Erfüllung aller kunstwissenschaftlichen Träume gefunden haben?
Ja, also Stand heute ist das so. Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl und fühle mich sehr eingeladen, eben in die Zukunft zu denken. Absolut.
Ich bin dann gespannt und freue mich drauf, was wir dann demnächst noch im renovierten Sinclair-Haus in Bad Homburg erleben können. Johannes Jansen, ich danke Ihnen, dass Sie heute zu Gast waren im HR2 Doppelkopf. Einen letzten Titel hören wir jetzt noch. Mhm. Roxanne von Annenmay Kantereit und Milky Chance. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, genau, doch.
Kein Begriff. Was gibt es dazu von Ihrer Seite zu sagen?
Das ist jetzt ein Geschenk an meine beiden Töchter, die Annenmay Kantereit, eine Band, die ihren Namen aus den drei Nachnamen der Bandmitglieder da gebildet hat, so sehr lieben und dieses Lied, was ich kenne aus Police-Zeiten von Sting, jetzt in dieser Fassung von meinen Kindern sehr geschätzt und ja, ich mag es auch sehr gern.
Dann hören wir das jetzt. Ich verabschiede mich schon mal. Am Mikrofon war heute Alf Menzer und hier kommt Roxanne.